Helmholtz Podcast. Ohren auf für Wissenschaft.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Helmholtz-Gemeinschaft, der größten deutschen Wissenschaftsorganisation. Ohren auf für Wissenschaft heißt es heute für ein Thema, das zwar sozusagen in der Luft liegt, dort aber eigentlich gar nicht hin soll. Wir sprechen nämlich darüber, wie man das Klimagas CO2 unterirdisch lagern könnte. Unser Hörstück Schon gewusst verrät Ihnen, dass es 15 Kilometer über den Tropen in der Klimaküche brodelt. Und außerdem hören Sie wieder unser Geräusch des Monats. Mein Name ist Sabine Lüders. Ich grüße Sie. Hallo. Wir beginnen mit unserem Geräusch des Monats. Das heißt, Sie hören gleich ein Geräusch aus der Naturwissenschaft. Und das ist diesmal gar nicht so einfach. Also Ohren auf für Wissenschaft.
Helmholtz Podcast, Geräusch des Monats.
Und? Wissen Sie, woher dieses Geräusch stammen könnte? Wenn nicht, auch nicht schlimm. Am Ende dieses Podcasts verrate ich, was es ist. Ein Hinweis nur, mit unserem Schwerpunktthema hat es diesmal nichts zu tun.
Helmholtz Podcast, Schwerpunkt.
Unterirdische CO2-Speicherung, das ist unser heutiges Schwerpunktthema. CO2, also Kohlendioxid, wird in riesigen Mengen durch Industrieabgase in die Luft geblasen. Mittlerweile ist die Kohlendioxidkonzentration in der Atmosphäre so hoch wie seit 400.000 Jahren nicht mehr. Grund dafür ist in erster Linie die Verbrennung von fossilen Energieträgern wie Öl, Erdgas oder Kohle. Die Folge ist der Treibhauseffekt und damit ein Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur. Der CO2-Ausstoß muss also verringert werden. Aber wie? Wissenschaftler wollen jetzt das Gas einfach in die Erde pumpen. Hören Sie dazu einen Beitrag von Erich Wittenberg. Er hat mit Professor Günter Baum vom Geoforschungszentrum Potsdam gesprochen, der dort das Forschungsprojekt CO2-Sink leitet.
Kohlendioxid ist eigentlich ein ganz harmloses Gas. Es brennt nicht, es riecht nicht und es ist ungiftig. Jeder, der mal eine Sprudelflasche geöffnet hat, kennt es. Die Sprudelblasen bestehen aus reinem Kohlendioxid, das unter dem Druck in der verschlossenen Flasche in der Flüssigkeit gelöst war, bekannt unter dem Begriff Kohlensäure. Ganz abgesehen davon atmen wir und natürlich auch die Tiere Kohlendioxid aus. Doch Kohlendioxid, chemisch CO2, ist als Klimakiller in Verruf geraten. Durch Industrie, Kohlekraftwerke und Autoverkehr werden Millionen Tonnen CO2 in die Luft geblasen. Und je mehr von diesem Gas in unserer Atmosphäre ist, desto größer ist der sogenannte Treibhauseffekt, der für die globale Klimaerwärmung sorgt. Damit das Klimagas CO2 gar nicht erst in die Luft gelangt, könnte man es einfach in den Boden pumpen. Tatsächlich gibt es bereits Techniken, die es ermöglichen, aus den Abgasen, zum Beispiel eines Kraftwerks, das Kohlendioxid abzuspalten, es unter Druck zu verflüssigen und zu einer unterirdischen Lagerstätte zu transportieren, wo es dann in den Boden gepumpt wird. Professor Dr. Günter Baum vom Geoforschungszentrum Potsdam ist von der Idee begeistert.
Ja, das ist doch eine hervorragende Idee, wenn man sich vorstellt, dass bisher das CO2 ungefiltert hat, zu 100% in die Atmosphäre geblasen wird, macht es doch Sinn, dieses CO2 aus dem Abgas herauszuziehen, zu fangen und es dahin zu bringen, wo es unschädlich ist, nämlich im tiefen Untergrund.
Genau genommen kommt der Großteil des industriell erzeugten CO2s aus der Erde. Denn es entsteht durch Verbrennung unterirdischer Öl- und Kohlevorräte. Insofern hält Professor Baum auch eine langfristige unterirdische Lagerung von Kohlendioxid für unkritisch.
Wenn wir das CO2 in den Boden bringen, erzeugen wir im Prinzip ein Sprudelwasser. Das hochsalzige Wasser im tiefen Untergrund wird angereichert mit CO2. Das CO2 löst sich in diesem Wasser und man hat dann eine Art mineralisiertes Sprudelwasser. Langfristig über die Jahrhunderte, Jahrtausende oder Jahrmillionen wird daraus Kalkstein. Und die ganze Erdkruste besteht aus Kalkstein. Der größte CO2-Speicher dieser Erde ist nun mal die Erdkruste und da gehört es auch hin.
Um mehr herauszufinden über die Möglichkeiten der unterirdischen CO2-Speicherung, betreibt und koordiniert das Geoforschungszentrum Potsdam ein von der EU gefördertes Projekt mit dem Namen CO2-Sink. In dem kleinen brandenburgischen Ort Ketzin, westlich von Berlin, wird CO2 in unterirdische Gesteinsschichten gepumpt und über Jahre gelagert.
Wir haben ein Projekt, bei dem wir mit relativ überschaubaren Mengen von CO2, die auch unkritisch sind, arbeiten wollen. Wir denken an circa 60.000 Tonnen CO2 über einen Zeitraum von zunächst 2 Jahren. Und in der Zeit wollen wir nachweisen, was passiert, wenn das CO2 im Untergrund ist. Wie reagiert es mit den Flüssigkeiten im Untergrund? Wie reagiert es mit dem Gestein? Bleibt es da unten? Was kann sonst noch alles passieren?
Ein Risiko für die Bevölkerung kann ausgeschlossen werden, so Professor Baum.
Wir werden zum Beispiel in unserem Projekt Ketzin eine Menge an CO2 täglich einpumpen, die die Potsdamer Bevölkerung ausatmet. Auch dieses würde man nicht als kritisch bezeichnen, denn wir leben ja damit täglich. CO2 wird sogar benötigt für unser Leben. Die Pflanzen brauchen es. Wenn es zu viel ist, kann es kritisch werden. Das passiert aber im Wesentlichen nur, wenn man Muldenlagen hat, in denen Windstille herrscht, sodass sich das CO2 wie eine Flüssigkeit in dem Boden sammeln kann. Sobald der erste Windstoß kommt, wird es verwirbelt wie bei einem Schornstein und ist es weg und in der Atmosphäre.
Die Vorteile, die eine unterirdische CO2-Lagerung bietet, sind groß. Neue umweltfreundliche Kohlekraftwerke könnten Kohle verbrennen, ohne das Klima zu schädigen, wenn sie das CO2 aus ihren Abgasen abspalten und unterirdisch lagern. Professor Baum ist vom Projekt CO2-Sink überzeugt, weiß aber, dass noch einige Hürden zu überwinden sind, bis die unterirdische Lagerung von Kohlendioxid in großem Maßstab umgesetzt wird.
Ja, der Hauptkritikpunkt ist sicherlich der, dass die Technologie der CO2-Abtrennung und Speicherung sehr, sehr teuer ist. Man rechnet damit, dass damit zum Beispiel der Strompreis um einige zig Prozent ansteigen könnte. Nun kommt von mancher Seite der berechtigte Einwand, warum nicht besser diese ganzen Forschungsmittel und Investitionsmittel in die erneuerbaren Energien, in die Effizienzsteigerung, in die Dämmung der Gebäude zu stecken, als jetzt in eine Technologie, die die Kohlekraftwerke wieder sogenannt hoffähig macht oder die jetzt ihnen den Makel nimmt, dass sie so viel CO2-Emissionen haben. Hierzu kann man sagen, das ist völlig in Ordnung. Man sollte die erneuerbaren Energien weiterhin intensiv fördern. Man soll auch die Effizienz steigern. Man soll auch die Gebäudedämmung erhöhen. Aber man sollte zusätzlich dafür sorgen, dass die Kohlekraftwerke, auf die Deutschland zumindest nach meiner Meinung oder nach meinem Wissen noch einige zig Jahre angewiesen ist, dann wenigstens emissionsarm machen. Und das kann nur dadurch geschehen, dass man das CO2 aus den Abgasen heraustrennt und im Untergrund verbringt. Es gehört nicht in die Atmosphäre.
Zu viel CO2 in der Atmosphäre schadet unserem Klima. Doch es gibt noch weitere Spurenelemente und Schadstoffe, die unser Klima beeinflussen. Was da so alles in der Klimaküche brodelt und dass die Forscher sogar mit Flugzeugen nach Antworten suchen, darum geht es jetzt in unserem Hörstück Schon gewusst.
Schon gewusst, dass es 15 Kilometer über den Tropen in der Klimaküche brodelt?
Logbucheintrag 22.06.2008, 12.45 Eastern Daylight Time. Flug Halo 760, Kurs West-Südwest, Flughöhe 14.200 Meter. Wir haben gerade den nördlichen Wendekreis überquert. Die Sonne steht im Zenit. Unter uns liegt die Karibische See. Wir wollen die Spurenstoffe in der unteren Stratosphäre erforschen und herausfinden, wie der Mensch das Klima verändert. Alle Messgeräte sind einsatzbereit. Wir beginnen mit dem Experiment Ozon 1.0 in 30 Minuten.
Ab 2008 startet HALO, das High Altitude and Long Range Aircraft, durch. Dann hebt das Spezialflugzeug vom Flugplatz des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, DLR, ab, um die Atmosphäre rund um den Globus zu erforschen. Für diese Mission wird das fliegende Wetterlabor mit besonderen Raffinessen ausgestattet. Eine Reichweite über 8000 Kilometer ermöglicht weltweite Erkundungsflüge, eine Nutzlast von 3 Tonnen bietet Platz für alle wissenschaftlichen Instrumente und eine maximale Flughöhe von 15,5 Kilometer lässt es in neue Sphären vordringen. Und warum? Gerät das Weltklima etwa aus dem Gleichgewicht? Der Mensch leitet gedankenlos Schadstoffe in die Luft. Die verschwinden nicht etwa im Nirgendwo, sondern versammeln sich in der Atmosphäre, beeinflussen das Wetter und damit unser Leben. Treibhauseffekt und Ozonloch sind jedem bekannte Folgen. Doch was richten die Schadstoffe und Spurengase in der Atmosphäre genau an? Wie stark beschleunigt der Mensch den Klimawandel? Und wie können wir uns schützen, wenn das Wetter verrückt spielt? Diese Zusammenhänge lassen sich am besten in tropischen Gefilden studieren, im Bereich zwischen Troposphäre und unterer Stratosphäre, in 10 bis 15 Kilometer Höhe. Denn genau dorthin reisen Ozonkiller wie FCKW und lassen sich von der warmen Luft und den Gewitterwolken in die Stratosphäre tragen. Mit ihnen schwebt die Hoffnung, dass die Messungen wertvolle Erkenntnisse liefern, die uns vor einer Klimakatastrophe bewahren können.
Damit sind wir schon fast am Ende unseres Podcasts und kurz vor der Auflösung unseres Geräuschs des Monats. Doch bevor ich Ihnen verrate, um was es sich dabei handelt, hören Sie noch die Helmholtz-Meldungen von Rainer Müller-Müffelmann aus der Geschäftsstelle der Helmholtz-Gemeinschaft in Berlin.
Helmholtz-Podcast. Meldungen.
Helmholtz-Gemeinschaft fördert 5 Ausgründungen im medizinischen Bereich. Ein Expertengremium der Helmholtz-Gemeinschaft hat 5 Ausgründungsprojekte aus dem medizinischen Bereich bewilligt. 4 davon kommen aus dem Deutschen Krebsforschungszentrum DKFZ in Heidelberg. Das 5. ebenfalls medizinische Projekt stammt aus dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR. Professor Dr. Jürgen Linneck, der Präsident der Helmholtz-Gemeinschaft, sagte dazu: Forschung kann und muss noch mehr als bisher zu Innovation und Wirtschaftswachstum beitragen. Deshalb setzt die Helmholtz-Gemeinschaft das ursprünglich vom BMBF aufgelegte Förderprogramm mit dem Namen Erleichterungen für Existenzgründungen aus Forschungseinrichtungen nun unter dem Namen EEF2 aus Mitteln aus dem Helmholtz-eigenen Impuls- und Vernetzungsfonds fort. Neues Zentrum für Biomaterialentwicklung im brandenburgischen Teltow eröffnet. Bereits seit 2002 konzentrieren sich die Forschungsaktivitäten des GKSS-Instituts für Polymerforschung in Teltow auf Materialentwicklungen für medizinische Anwendungen. Mit der Einrichtung des Zentrums für Biomaterialentwicklung sollen Ergebnisse der Grundlagenforschung in klinikrelevante und marktfähige Produkte umgesetzt werden. Ein Paradebeispiel ist der mitdenkende Operationsfaden. Er passt sich dem Heilungsverlauf selbstständig an, verknotet sich selbst und löst sich nach der Verheilung der Wunde sogar wieder auf. Geleitet wird das Zentrum von einem preisgekrönten Kopf, Professor Dr. Andreas Ländlein. Für seine Arbeit an Formgedächtniskunststoffen wurde Ländlein kürzlich mit dem Zukunftspreis des Medienunternehmens Hubert Burda Media ausgezeichnet. Einzigartige Augenkrebstherapie bleibt in Berlin. Berlin bleibt nun doch Standort für ein bundesweit einzigartiges Protonentherapiezentrum zur Behandlung von Augenkrebs. Das Protonenstrahlzentrum des Hahn-Meitner-Instituts der Helmholtz-Gemeinschaft HMI sollte ursprünglich geschlossen werden. Nun führt die Berliner Charité die Anlage weiter. Die Charité wird ab dem 1. Januar 2007 die Anlage am Hahn-Meitner-Institut allein nutzen und die Kosten dafür komplett übernehmen, sagte Wissenschaftssenator Thomas Flierl dem Tagesspiegel. Außerdem übernimmt das Universitätsklinikum 3 Medizinphysiker des HMI für den Betrieb der Anlage.
Soweit die Helmholtz-Meldungen. Und jetzt werde ich auch endlich verraten, was unser Geräusch des Monats ist. Stellen Sie sich vor, Sie fliegen mit einem Raumschiff in Richtung Saturn. Wenn Sie kurz vor der Ankunft in der Hochatmosphäre des Saturns Ihr Radio einschalten, dann könnten Sie diese geisterhaften Geräusche hören. Thank you. Diese Radiowellen wurden von der Raumsonde Cassini bei ihrem Saturnflug aufgezeichnet und in einem speziellen Verfahren hörbar gemacht. Die Radioabstrahlung des Saturns verrät den Wissenschaftlern etwas über die Polarregionen des Saturns und die Polarlichter, die man dort beobachten kann. Verursacht wird sie wahrscheinlich durch winzige Teilchen, die sich entlang der Magnetfeldlinien des Saturns bewegen. Der Helmholtz-Podcast geht damit zu Ende. Ich hoffe, Sie sind auch nächsten Monat wieder dabei, wenn es heißt Ohren auf für Wissenschaft. Mein Name ist Sabine Lüders. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Der Helmholtz-Podcast. Ohren auf für Wissenschaft.